Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Wie viel Geld bleibt auch nach Corona für die freie Theaterszene? Darüber beriet in dieser Woche die Bundespolitik und darüber wollen wir gleich sprechen hier in Rang 1. Außerdem sind wir zu Gast in Schwechat bei Wien, wo die Liebe ganz Österreichs großem Theatervolksdichter gilt, Johann Nepomuk Nestroy. Viel Spaß! Für die KünstlerInnen der freien Theaterszene ging es während der Pandemie buchstäblich ums Überleben. Und deshalb breitete die Politik den ganz großen Rettungsschirm aus und unterstützte die Freien in den vergangenen 2 Jahren mit mehr Geld als je zuvor. Und nun? Diese Frage macht den freien Theaterschaffenden ernste Sorgen, weshalb sie schon im Mai einen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth schickten. Die Förderungen, so die dringende Bitte, dürfen nicht einfach auf den Vor-Corona-Stand zurückfallen. Genau darüber habe ich vor unserer Sendung mit Elke Weber vom Kollektiv Shishi Pop und dem Dramaturgen Cornelius Puschke gesprochen, die zu den Initiatoren des offenen Briefes gehören. Und meine erste Frage war, was sich eigentlich für die freien KünstlerInnen in den letzten 2 Jahren genau verändert hat.
Naja, erstmal natürlich hat sich eine Katastrophe ereignet, dass nämlich einfach alles abgesagt wurde, aber darüber hinaus sind eben Förderprogramme entstanden, um sozusagen diese Verluste, die dort passiert sind, auffangen zu können, und ich glaube, die waren wirklich als erstmal so eine Art Rettungsschirm gedacht. Es hat sich aber herausgestellt, dass sie weit mehr waren als ein Rettungsschirm und wie bei vielen anderen Sachen in der Pandemie auch schonungslos den Blick offengelegt haben auf die großen Defizite, die in der freien Szene eigentlich oder in freien darstellenden Künsten existieren. Und deswegen sitzen wir hier, glaube ich, auch heute, um zu besprechen, wie sozusagen diese Mittelverteilung in die Zukunft gerettet werden kann.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es haben sich auch Möglichkeiten aufgetan. Wie sahen die denn konkret aus?
Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist passiert zum Beispiel, dass es auf einmal eine Prozessförderung gab. Das gab es vorher gar nicht. Also das funktioniert ja so in der freien Szene. Das ist alles so einer Projektlogik untergeordnet. Und das heißt auch immer, dass es einen Produktionszwang gibt. Und all das, was zum Produzieren dazugehört bei uns in der Szene, zum Beispiel überhaupt mal sich Gedanken zu machen, sich einem Thema zu nähern, ein Konzept zu schreiben. Dafür war auf einmal Geld da. Es gab Stipendien für Einzelkünstlerinnen, für Gruppen. Es gab Rechercheförderung, Prozessförderung. Das sind tatsächlich Förderinstrumente, die schon lange, lange fehlen und die sind auch wirklich von allen genutzt worden.
Also konkret auch mal die Möglichkeit zu arbeiten, ohne immer auf das Ergebnis der Arbeit schauen zu müssen. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Teil dessen, der da ermöglicht wurde, oder?
Ja, die freien Künste stehen ja auch dafür, dass wir experimentieren, dass wir innovativ sind. Und das heißt dann auch, dass wir auch wirklich auch mal den Raum haben, was auszuprobieren und das nicht immer gleich so einem Erfolgszwang unterliegt.
Ja. Wenn man sich mal konkret in Zahlen anguckt, was das bedeutet hat, also der Fonds Darstellende Künste, das ist ein ganz wesentlicher Akteur in der Verteilung von Bundesmitteln an die freie Szene. Der hat normalerweise eine Basisförderung von etwa 2 Millionen Euro im Jahr. In den Pandemiejahren 2020 bis 2022 wurde er dagegen mit 144 Millionen Euro ausgestattet. Klar, Cornelius Puschke, Sie haben es gerade gesagt, das ist eine Notsituation gewesen und die erfordert eben auch außergewöhnliche Maßnahmen. Aber dass es auf diesem Niveau nicht würde weitergehen können, das muss ja eigentlich auch allen von Anfang an klar gewesen sein, oder?
Bestimmt, aber ich glaube, es ist jetzt eine total gute Gelegenheit, um endlich mal darüber zu sprechen, wo eigentlich Brände, die schon seit Jahren und Jahrzehnten am Glimmen und Lodern und flächenmäßig sich vergrößern sozusagen, wo die eigentlich stattfinden und wie die mit diesen Mitteln flüssig gemacht und aufgelöst wurden, um dieses Bild so ein bisschen zu bedienen. Und das ist, finde ich, sehr deutlich geworden, dass es eigentlich sozusagen einen strukturellen Notstand gibt und ein strukturelles Defizit, das durch diese Mittel aufgefangen wurde. Weil das war jetzt eigentlich das erste Mal, die Situation, dass sozusagen eigentlich die Grundversorgung für die Arbeit, die wir machen, erstmal gegeben war. Also ich konnte ein Konzept, einen Antrag, eine Idee entwickeln mit einem finanziellen Background und zwar nicht gratis. Normalerweise mache ich das gratis.
Ja, und möchte vielleicht dazu noch ergänzen, dass der Bund damit natürlich auch eine Arbeit anerkennt, einer Szene, die wirklich gewachsen ist, die in den letzten 40 Jahren, die hat sich professionalisiert. Das sind Menschen, die machen das wirklich professionell. Das ist mein Beruf. Und der Bund nimmt damit auch eine Verantwortung wahr. Und diese Programme jetzt, die gehen jetzt wirklich in die Fläche. Und es gab da auch eine sinnvolle Abstimmung zwischen den Kommunen, den Ländern und dem Bund. Und es sind in dieser Zeit tolle Ideen entstanden, auch Vorschläge, wie so eine Förderung für eine freie Szene auch nachhaltig sein kann, wie das zukunftsweisend ist. Auch dabei sehend die ganze Vielfalt dieser Szene. Das sind halt Menschen, die anfangen, sind Studienanfängerinnen, das sind SolokünstlerInnen, sind auf der anderen Seite aber auch so Gruppen wie jetzt zum Beispiel Shishi Pop, Rimini Protokoll.
Die ja hoch etabliert sind. Das sind ja die, die sozusagen verhältnismäßig im Vergleich zu den KollegInnen, die Sie gerade genannt haben, ja noch so im besten Boot sitzen normalerweise.
Genau, also wir sind ja schon diese sogenannten Spitzengruppen. Selbst wir, das glaube die Menschen immer gar nicht, aber sind wirklich abhängig ganz stark von diesen Förderungen.
Wenn wir vielleicht nochmal das Stichwort von der Normalität aufgreifen, das Cornelius Buschke gerade erwähnt hat. Es wurde ja vor einigen Wochen bekannt, dass die Neustart-Kulturprogramme jetzt wenigstens bis Mitte 2023 verlängert werden. Da kommen nochmal 17 Millionen Euro in diesen Topf rein oder hoffentlich dann auch aus diesem Topf wieder raus. Da könnte man ja eigentlich sagen, das ist ja noch ein bisschen hin und vielleicht sind wir ja bis dahin so weit, dass der Pandemieberg wirklich mal überschritten ist und die allermeisten dann doch wieder so einigermaßen planungssicher und in Anführungszeichen normal arbeiten können. Warum reicht das nicht?
Ich glaube, die alte Normalität war keine gute Normalität. Ganz viele Zugänge waren verschlossen für sehr viele Menschen. Das heißt, konkret gesprochen war es für viele Menschen, die sozusagen zum Beispiel nicht so eine Bildungsbiografie haben, schwierig, an diese Fördertöpfe überhaupt ranzukommen, weil das viel Vorwissen bedarf und viel sozusagen selbst angeeignetem Wissen, das man irgendwoher bekommen muss. Sprich, wenn man ein Mensch ist, der oder die aus einem Elternhaus kommt, wo dieses Wissen erstmal nicht da ist oder auch keine Freunde und Bekannten irgendwie hat, die einem das sozusagen beibringen können, hat man eigentlich keine Möglichkeit, Kunst zu machen. Aber was in den letzten 2 Jahren passiert ist, ist, dass diese Zugänge geöffnet wurden, dadurch, dass die Antragsbürokratien sozusagen verschlankt wurden und der Aufwand, Geld für die eigene Arbeit und auch vielleicht für die ersten Projekte, die man mal machen möchte, dass dieses Geld zur Verfügung stand und auch abrechenbar war, ohne dass man einen großen bürokratischen Apparat hinter sich hatte. Und das finde ich eine total große Errungenschaft, die wir auf keinen Fall fallen lassen dürfen, sozusagen da inklusiv Türen öffnend zu sein in den Künsten und zwar nicht nur im Theater, sondern auch sonst.
In der Regel ist es so, dass Einzelkünstlerinnen werden nicht durchgängig gefördert. Das heißt so, wenn Sie eine Projektidee haben, dann müssen Sie erst mal schauen, finde ich ein Theater, ein Haus, das mich unterstützt und dann habe ich die Möglichkeit, mich zu bewerben und kann Anträge schreiben, kann mich bei der Stadt bewerben, beim Bund. Es gibt internationale Anträge und es ist in der Regel so, dass ich, wenn ich so ein Projekt beginne, überhaupt nicht weiß, wo ich am Ende lande, ob ich Gelder bekomme. Und das ist immer sehr dem Zufall überlassen. Und das Prinzip ist auch immer ein bisschen so in dieser Förderlogik. Alles ist in einem Omnibus und es kommt erst jemand rein, wenn jemand anders rausfliegt. Und dadurch entsteht ein wahnsinniger Konkurrenzdruck auch. Und
eine Beschleunigung.
Eine Beschleunigung. Und es werden auch wirklich Leute in einen Topf und in einen Konkurrenzzwang geworfen, wo ich sagen würde, das ist gar nicht sinnvoll, die zu vergleichen. Also wenn ich mich mit Anfängerinnen um die gleiche Förderung zum Beispiel jetzt in Berlin bewerben muss, um so eine Einzelprojektförderung, das ist nicht sinnvoll. Und da hat der Fonds tatsächlich auch jetzt ein sehr ausdifferenziertes Programm vorgelegt, das auch diesen ganzen Unterschiedlichkeiten gerecht wird. Und das ist wirklich ein unglaublicher Reichtum, der da entstanden ist, auch an Kenntnissen über diese freie Szene. Und es wäre wirklich sinnlos und ich fände es katastrophal, wenn wir jetzt wieder zurückgehen würden und bei Null anfängen.
Und was vielleicht auch noch wichtig zu erklären ist, dass diese Logik des deutschen Zuwendungsrechts für uns Kulturschaffende und Kunstschaffende immer bedeutet, dass wir einen Antrag nur dann stellen können, wenn er in Verbindung steht mit einer bestimmten Institution. Und was der Fonds Darstellende Künste geschafft hat, ist Förderprogramme zu schaffen, die sozusagen außerhalb dieser Nadelöhre funktionieren und Prozesse fördern und nicht nur Ergebnisse. Ist auch eine riesengroße Errungenschaft. Auch die, finde ich, können wir nicht einfach fallen lassen. Das erste Mal in der deutschen Geschichte hat es die bundesweit gegeben, dass es möglich war, einfach Prozesse, künstlerische Prozesse außerhalb von so einem Institutionsnadelöhr sozusagen auf den Weg zu bringen. Und das ist auch ganz besonders und ganz wichtig und wertvoll gewesen. Sonst darf sich keiner mehr darüber beschweren, dass wir keine Kunst und Kultur in ländlichen Gebieten haben.
Ist das vielleicht auch gerade der Grund, warum die Förderung der freien darstellenden Künste beim Bund dann doch am Ende in den richtigen Händen ist? Weil es ja doch immer auch darum geht, naja, Kultur ist eigentlich Ländersache. Kann man genau aus diesen strukturellen Gründen sagen, die freie Szene ist eigentlich beim Bund besser aufgehoben?
Also der Bund hat da meiner Ansicht nach eine Verantwortung. Es wird auch dem gerecht, wie sich die Theaterlandschaft entwickelt hat. Es gibt ja nicht nur Staatstheater und Opern und so. Die Kommunen und die Länder betreiben ja ihrerseits trotzdem noch weiter Förderung. Es ist sinnvoll, dass das komplementär passiert. Und in diesen letzten 2 Jahren haben diese Kommunen und die Länder und der Bund haben da auch gut zusammengearbeitet und haben diese Förderinstrumente auch aufeinander abgestimmt.
Wenn wir zum Schluss vielleicht auch noch mal auf konkrete Zahlen schauen. In dem offenen Brief, den Sie Mitte Mai an Kulturstaatsministerin Claudia Roth gerichtet haben, heißt es, ungefähr mit dem Jahresetat eines Mehrsparten-Stadttheaters könnte man der freien Szene jetzt einen sehr großen Gefallen tun über die kommenden Jahre. Von wie viel Geld sprechen wir da ungefähr? Was wäre die Wunschsumme, die da realistischerweise im Topf drin sein müsste aus Ihrer Sicht?
Ich würde sagen, gut wäre, dass das so ungefähr wäre im Bereich von einem mittleren Staatstheater. Und da sind die Summen, glaube ich, 60 bis 90 Millionen pro Jahr. Und das ist für einen Bund, für eine Kulturförderung, das ist ja wirklich nicht viel, behaupte ich jetzt erstmal.
Und was ich auch wichtig finde zu sagen ist, keine Ahnung, wenn ich jetzt Kulturpolitiker wäre, ich hätte einen Haushalt vor mir und ich überlege, schließe ich das Deutsche Theater oder nehme ich den freien darstellenden Künsten 60 Millionen Euro weg? Dann würde ich mich immer für die Freien entscheiden, weil es geht ja viel einfacher. Also was wäre es denn für ein Aufschrei, wenn man jetzt sagen würde, ich schließe morgen das Deutsche Theater? Unmöglich, unvorstellbar. Aber den Freien kann man ja was wegnehmen, weil die sind ja nicht organisiert, die sind sozusagen so partikularisiert, individualisiert. Das kann ich denen wegnehmen, ohne dass ein Aufschrei stattfindet. Doch, diesen Aufschrei braucht es irgendwie und deswegen braucht es auch dieses Geld, weil jetzt deutlich geworden ist, dass dieses Geld eben das ist, was wir brauchen, um überleben zu können und nicht in Armut freie Kunst machen zu können. Wie kann man in dieser Zeit irgendwie Geld wegnehmen, in der Zeit, wo Menschen sich begegnen müssten, miteinander austauschen müssten, Gedanken teilen müssten? Genau das findet in der Kunst und der Kultur statt. Und wenn man dieses Geld wegnimmt, dann finden diese Begegnungen eben nicht mehr statt. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist.
Eine klare Meinung hier vom Dramaturgen Cornelius Puschke. Mit ihm und Elke Weber vom Kollektiv Shishi Pop sprach ich über die Forderungen der freien Theaterszene an die Politik, nach Corona den Geldhahn bloß nicht wieder zuzudrehen. Und während wir gestern sprachen, tagte zeitgleich der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Die konkreten Zahlen für den Kulturetat ab Mitte 2023, die werden allerdings voraussichtlich erst am Montag veröffentlicht. In Österreich, besonders in Wien, lieben sie ihren Johann Nepomuk Nestroy. Sein Wortwitz und Charme machen den Biedermeier-Possendichter auch 160 Jahre nach seinem Tod zu einer Art Nationalheiligem. Nur in Deutschland ist er noch immer nicht so recht angekommen. In Schwechat, südlich von Wien, gibt es nicht nur Österreichs größten Flughafen, sondern auch den besten Nestroy. Dieses Jahr bereits zum 50. Mal. Von Anfang an hat Peter Gruber Regie geführt. Seit 1986 schon leitet Christine Bauer mit ihm zusammen die Nestroy-Spiele Schwechat. Vor der diesjährigen Premiere hat Martin Thomas Pesel die beiden getroffen und versucht, dem Phänomen Nestroy auf den Grund zu gehen.
Zu ebener Erde und erster Stock. In Johann Nestroys Posse mit Gesang aus 1835 singt der zynische Sekretär Johann ein Couplet. Ein satirisches Lied, mit dessen tagesaktuellen Zusatzstrophen der Wiener Volksstückdichter regelmäßig die strenge Zensur im biedermeierlichen Polizeistaat umgehen konnte. Als in Österreich 2018 Sebastian Kurz mit der FPÖ zusammen regierte, klang das in Schwechat auf der Bühne so.
Doch er hat, wie versprochen, Veränderung gebracht. Denn die Kurzkommenden, die seien jetzt an der Macht. Alle Routen seien geschlossen, überall Polizei. Rund um die Uhr wärmer abgehört, kurzum, wir sind frei. Ich meine, freiheitlich gesinnt, teils blau, teils türkis. Sehr wurscht, weil da kaum noch ein Unterschied ist.
Ein Gemeinderat der FPÖ stürmte erbost aus der Generalprobe, aktivierte die Medien und versuchte, den MacherInnen den Geldhahn abzudrehen. Der Antrag scheiterte, dafür hatten die Nestroy-Spiele Schwächert in diesem Jahr so viel Publikum wie noch nie.
Der Innenphilister sitzt am hohen Ross, umringt von einem gröhlenden Burschenschaftstross. Österreich sind nur die, die so denken wie wir. Alle anderen können raus, Abdullah, drei Bier.
Mit einem 200 Jahre alten Possendichter der Politik eins auswischen, das gelingt nur den Nestroy-Spielen Schwächert. Südlich von Wien, 1973 ins Leben gerufen, zeigen sie jeden Sommer die Aktualität eines der zahlreichen Nestroy-Stücke. Abseits von Schwächert werden die bekanntesten Nestroys von Der Talisman über Lumpazi Vagabundus bis hin zu Einen Jux will er sich machen zwar gern gesehen und gespielt, auch von Laien, dabei aber oft mit Herablassung als niedliche Schunkelunterhaltung im Dialekt abgetan.
Es verselbstständigt sich da so etwas, was man Nestroy-Stil nennt, weil das ist entweder so aggressiv und ganz bedeutsam oder so auf lustig oder so.
Sagt Peter Gruber. Der Regisseur und Intendant probt gerade seine 50. Nestroy-Spiele.
Ja, ich habe immer was anderes gesucht. Also Dinge, die in der sozialen Realität wurzeln und nicht eine Posse, die abgehoben ist, weg, weit weg von den Dingen, sondern mehr Realsatire, wo sich die Leute unfreiwillig lächerlich machen.
Dieses Jahr zeigt Gruber erstmals das eher unbekannte Stück Nur Ruhe. Der Titel ist vielsagend, denn Gruber geht. Er ist 75 und gibt das Zepter einem jüngeren Kollegen. Die Geschäftsführerin und Organisationsleiterin Christine Bauer macht noch einige Jahre weiter. Was hat es also nun auf sich mit dem Altwiener Phänomen Johann Nepomuk Nestroy?
Jeder, der irgendwo damit zu tun hat, sollte Nestroy mal genau lesen und wirklich seine Vorurteile hinterfragen. Dann sollte es funktionieren.
Mit Shakespeare macht man das ja auch nicht so, dass man das einfach sagt, ja, das ist ein Engländer, um 1600, 1700, irgendwann in der Zeit ist der halt, das kann man heute nicht mehr spielen, das ist ein Witz. Das ist total modern, künstlerisch wertvoll von der Sprache. Das ist beim Nestroy auch so, das müsste man eigentlich erkennen.
In Wien benennen sie ihren wichtigsten Theaterpreis nach ihm. Den haben die Nestroy-Spiele natürlich auch schon mal gewonnen. Aber je weiter man nach Norden kommt, desto stärker wird das Stirnrunzeln. Wer also, wenn nicht Peter Gruber, kann den Deutschen Nestroy erklären?
Man muss den Deutschen Nestroy nicht erklären, man muss ihn spielen und sie verstehen ihn, glaube ich, grundsätzlich. Wir sind nach Berlin gefahren, haben ein Gastspiel gemacht mit einer Nestroy-Produktion vom Schützling, in die DDR damals noch. Und gerade die haben, weil sie das gehört waren, doppelt zu hören, also weil sie den Untertext zu hören gewohnt waren, die haben blitzschnell reagiert.
Am Publikum liegt es also nicht.
Diese Art von Witz, von Doppelbödigkeit, von Mehrfachbödigkeit, nicht nur Doppelbödigkeit, ist in Deutschland nicht so häufig wie bei uns. Das hat bei uns jeder Bauarbeiter. Das ist einfach die Art des Witzes.
Und auch die Schauspieler haben es nicht so drauf.
Und deutsche Schauspieler?
Nun ja, der Mix aus Profis und lokalen Laien im Ensemble und die Lage in der Vorstadt geben den Nestroy-Spielen jedenfalls eine einzigartige Freiheit in einer Gesellschaft, die sich ihre Zensur heute teilweise selbst verordnet. Aufmüpfigkeit trifft Melancholie.
Es liegt unter all dem Witz und all diesem Bösartigen eine ungeheure Trauer und eine ungeheure Sehnsucht.
Den finalen Ausschlag gibt dann aber doch der Spaß.
Ja, das Nestroy-Spiel, ich will nicht lügen. Selbst ohne Gage macht's mir Vergnügen. Naja, ein bisschen was könnte man schon kriegen. Dann macht's uns noch mehr Vergnügen.
Selbst ohne Gage wäre dieser Nestroy ein Vergnügen. Martin Thomas Pesel zur heutigen Eröffnung der 50. Nestroy-Spiele in Schwechat südlich von Wien. Vorstellungen gibt es bis zum 5. August.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Sonja Anders für uns. Sie ist Intendantin am Schauspiel Hannover.
Für mich ist immer noch der Moment zu Beginn der Inszenierung Lilium von Michael Thalheimer extrem beeindruckend. Wenn Peter Kurt auf der Bühne steht und das Theaterstück geht nicht los. Und er stiehlt den Menschen 7 Minuten, 8 Minuten Zeit, indem er einfach nur dasteht. Das finde ich fürs Theater so sinnbildlich, weil im Grunde ist das die größte Provokation, die man heute noch den Menschen antun kann, dass man ihnen Zeit stiehlt und es nichts passiert. Und das finde ich einfach immer noch frappierend, wie das die Leute reizt zu Reaktionen oder gereizt hat.
Theater kann eben manchmal die schönste Zeitverschwendung sein. Sonja Anders, Intendantin am Schauspiel Hannover, über Michael Thalheimers berühmte Lilium-Inszenierung, ihre geniale Stelle.